3000 waren gekommen, sterbensneugierige Menschen, um zu sehen, wie der todkranke Antonius von Padua in den Himmel auffährt. Schon zu Lebzeiten hatte der damals nahezu den Status eines Heiligen. Todkrank ist er, der Antonius, doch er möchte unbedingt ein letztes Mal predigen den 3000, die zu ihm gekommen sind. Zu ihm den Worttrommler, den begnadeten Redner, dem Mann, der Verlorenes wiederfindet. Und so heißt auch die Novelle von Michael Köhlmeier, Der Mann, der Verlorenes wiederfindet. Michael Köhlmeier erzählt in dieser Novelle von den letzten Stunden des heiligen Antonius von Padua, der die Menschen mit seinen Predigten in Staunen versetzt hat. Michael Köhlmeier ist bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Warum haben Sie über den heiligen Antonius eine Novelle geschrieben? Was bedeutet Ihnen dieser Heilige?
Er ist so anverwandt uns. Er ist mit einem großen Wunsch beseelt, die Welt ganz einfach und ganz gläubig und ganz naiv zu sehen, wie sein Ordensgründer Franziskus. Und er kann es irgendwie nicht mehr. Er ist so gespalten, er ist der Intellektuelle seines Ordens gewesen, das weiß man heute gar nicht mehr. Das ist so ein Spiegelbild, jedenfalls von mir auch. Nicht? In dem Augenblick, wenn ich die Frage nach Religion in meine Ratio hebe, dann verläuft mir das zwischen den Fingern wie Sand. Aber in dem Augenblick, wenn ich darüber nicht nachdenke, sondern wenn ich so meinetwegen Natur betrachte oder so, dann ist es so ganzheitlich irgendwie, um dieses Wort zu sagen, das ich eigentlich nicht mag, ist es da. Und in diesem Widerspruch war er halt auch. Und deshalb glaube ich, dass er uns vielleicht sogar mehr zu sagen hat als der Franziskus.
Also dem Widerspruch der Ratio, der Vernunft, die wir schätzen und lieben natürlich, aber die uns auch schuldig macht. Das heißt, von der Unschuld eines Kindes die Dinge zu sehen, wie sie sind, entfernt.
Seit der Aufklärung kann man als Erwachsener von der Unschuld nur noch träumen. Aber das wollen wir erstens nicht. Nur davon träumen, von so einer geistigen Existenzunschuld. Und das können wir auch nicht. Da hat uns die Aufklärung überfordert. Jedenfalls die frühe Aufklärung hat uns überfordert. Die sagt nur, sei nur reflektierender Geist. Natürlich ist es wichtig, das zu sein, aber es ist eine maßlose Überforderung, eine ähnliche maßlose Überforderung, wie in früheren Zeiten die Religion gesagt hat, sei nur Glaube. Das war auch eine maßlose Überforderung.
Nun gibt es die großen Heiligen Franziskus, Paulus, Petrus. Wie sind Sie denn überhaupt auf den heiligen Antonius gestoßen? Der steht doch eher so ein bisschen in der zweiten Reihe der Prominenz unter den Heiligen.
Ich glaube, in der kirchlichen Prominenz, in der volkstümlichen natürlich nicht. Ich glaube, dass er einer der volkstümlichsten Heiligen ist überhaupt. Also ich kenne viele Leute, die weder in die Kirche gehen noch sonst irgendetwas am Hut haben mit Religion. Aber wenn sie ihren Schlüsselbund verloren haben, schnell, weil sicher ist sicher, oder? Und die mir dann auch bestätigen, das hat immer wieder geholfen, woraus deswegen nicht die geringste Frömmigkeit oder Glauben abgeleitet wird. Es hat eher was Magisches. Das ist auch das, was mich daran interessiert. Der war irgendwie, würde man heute sagen, wie ein Star. Ich meine, wenn 3000 Leute kommen, um ihn predigen zu hören, diesen Antonius, der ja offensichtlich auch diese Sprachen können musste. Er war ja ein Portugiese, aber der hat zu den einfachen Leuten gepredigt und da konnte er nicht in Latein predigen. Und schon gleich nach seinem Tod, schon vor seinem Tod, ist gefordert worden, ihn heilig zu sprechen. Und er hat, soweit ich weiß, die kürzeste Zeit zwischen Tod und Heiligsprechung von allen Heiligen. Also er war wirklich ein volkstümlicher Heiliger und ist es bis heute geblieben. Was jetzt wiederum umso erstaunlicher ist, weil er ja eigentlich ein Intellektueller war, der Intellektuelle seines Ordens.
Und zu ihm beten wir gewissermaßen abergläubisch, wenn wir den Schlüsselbund verloren haben. Der heilige Antonius möge uns helfen, diesen Schlüsselbund wiederzufinden. Das ist wunderbar widersprüchlich,
oder? Ja, deshalb ist es ja auch interessant, wenn sowas Widersprüchliches da ist. Es gibt manche Heilige, vor denen wir so klein zusammenschrumpfen, wo wir das Gefühl haben, da finde ich nichts mehr in ihm drin von mir. Die können wir dann nur noch aus der großen Ferne bewundern oder ad acta legen. Aber dieser Widerspruch, Brüchliche, der in seinem eigenen Anspruch immer geschwankt hat zwischen dem Hochmut auf der einen Seite als Intellektueller, der natürlich viel gebildeter war als alle anderen, der viel besser reden konnte, unglaublich eloquent war, und auf der anderen Seite eben dieser Einfachheit, dieser Naivität, die er an seinem Ordensgründer so bewundert hat.
Also das erlebt man in Ihrer Novelle grandios, wie er sich gedanklich manchmal selbst überholt, weil er natürlich diesen Hochmut in sich immer sieht. Und wenn er was Schlaues, Interessantes, Intelligentes denkt, weil er so klug ist, sieht er das gleich auch unter dem Stern, oh, Das ist vielleicht hochmütig, weil ich so besonders denken kann. Damit holt er sich immer wieder selbst ein und kann das gar nicht richtig auflösen, oder?
Es ist sogar noch weitergehend, dass er seine Bereitschaft zur Demut als Hochmut sogar schon auslegen kann, weil er sagt, wer ist sonst in der Lage, mit meinem Geist so demütig zu sein, wenn seine Mitbrüder zu ihm sagen, geh rauf in die Zelle und schau, ob du oben bist. Und er geht brav rauf und kommt zurück und sagt, nein, ich bin nicht oben gewesen. Auch das ist Hochmut, so etwas zu ertragen, so einen Spott. Also er kommt aus dieser Falle gar nicht heraus irgendwie.
Der heilige Antonius liegt in ihrer Novelle im Sterben. Also sie beschreiben gewissermaßen diesen letzten Tag, den Tag seiner letzten Predigt. 3000 sind gekommen und dann blicken sie aber auch zurück. Sie nähern sich dem heiligen Antonius ganz persönlich über seinen Großvater. Also sie erfinden oder erdenken eine mögliche Biografie, denn so viel wissen wir nicht über den heiligen Antonius. Und dieser Großvater, das ist schon eine Gestalt, die ihn geprägt hat. Wie sind Sie denn auf diesen Großvater gekommen?
Man weiß sehr wenig über ihn. Es ist ein gewisser magischer Moment des Schreibens, wo ich vertrauen muss und auch möchte, und das ist ja die Lust dran beim Schreiben, dass die Figur, die ich nun mal gewählt habe, mir ihre Geschichte erzählt. Natürlich sage ich im Nachhinein, ich bin ja nicht schizophren, im Nachhinein weiß ich, das habe ich mir ausgedacht, viele Dinge. Aber während des Schreibens habe ich dieses Gefühl nicht. Während des Schreibens ist es so eine Selbstentäußerung. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich mit dem was zu tun habe, großartig. Ich schreibe es irgendwie mit. Das ist auch die Lust dran.
Und dieser Großvater, der erscheint einem unglaublich plausibel. Das ist eine gewisse Plausibilität, ja, die vielleicht dazu kommt. Dieser Großvater, der schlägt auch eine Brücke zwischen Christentum und Islam. Denn in hohem Alter kommt er mit einer Muslima zusammen und lebt mit ihr zusammen. Ein unglaublicher Skandal damals, oder?
Wahrscheinlich schon. Ja, ein ähnlicher Skandal, wie auf der spielt er ja selber an, wie Moses im höchsten Alter noch die Frau aus Kusch zu sich ins Bett genommen hat, wo zumindest wie die Legende erzählt, also seine Schwester sich furchtbar darüber aufgeregt hat und hat gesagt, das ist so unmöglich, wie wenn der Brunnen sich aus dem Boden reißt und uns nachrollt und am nächsten Tag hören sie es klappern und sehen, dass Gott tatsächlich den Brunnen aus dem Boden hat sich reißen lassen, um den Moses freizusprechen. Sagt, das hat er so ein Leben gehabt. Und ich glaube, dass in der Wahl dieser Frau diese Religiosität überhaupt keine Rolle gespielt hat. Er hat sie geliebt und sie ihn und sie haben es schön miteinander gehabt. Und ich glaube, wenn er, dieser Großvater, eine Botschaft überhaupt hat, wenn etwas schön ist, nicht nur für sich allein, sondern auch noch für jemand anders, für einen Zweiten, dann kann man dann mal von vornherein ruhig denken, es ist auch gut und dass man es auch dann gewähren lässt.
Also dieser Großvater, der steht nicht für einen frömmelnden, spirituell sich davon schraubenden Beter, sondern der ist eher praktisch, er liebt das Leben und die Dinge, wie Sie sagten, wie sie an und für sich sind.
Ja.
Und das sagt er auch so, also das kommt auch in dem Roman zum Vorschein. Dann kommt Basima ins Spiel, das ist die Tochter der Muslima und Basina und Fernando, so heißt Antonius mit Geburtsnamen, die sind sich, wie sie es in ihrer Novelle heißen, einig. Wunderschönes Bild, das heißt, die versprechen sich ihr Leben und sie halten dieses Versprechen auch, oder?
Das ist eigentlich halten, dieses Versprechen, wenn Sie das so interpretieren, zeugt ja auch von ihrer beider Großzügigkeit. Dass man sowas nicht so doktrinär und nach dem Buchstaben nehmen kann. Weil er geht ins Kloster, insofern verlässt er sie. Und sie heiratet einen anderen Mann, hat Kinder, wird eine fürsorgliche Mutter, eine liebe Hausfrau, die den Alltag ganz selbstverständlich meistert. Aber im Herzen sind sie sich einig geblieben. Und in seiner nicht einmal Todesstunde, sondern in den letzten Minuten vor seinem Tod, kommt sie noch einmal zu ihm. Natürlich sagen wir, sie kommt in seiner Fantasie von ihm. Aber warum sollen wir das sagen? Warum? In der Literatur ist es möglich. Der Großvater erscheint ihm und er bringt sie. In seiner Hand kommt sie und sie sprechen noch mal. Nicht über große Dinge, überhaupt nicht über ihre alltäglichen, so wie sie gesprochen hätten, wenn sie verheiratet gewesen wären.
Insofern ist Ihre Novelle auch eine Novelle über Wirklichkeit und Wahrheit. Was ist wahr und was ist wirklich? Denn das sind für den heiligen Antonius wahre, wirkliche, sehr reale Bilder. Also real ist auch schon wieder ein stammelnder, falscher Ausdruck. Das, was er auf dem Totenbett gerade ganz am Ende erlebt. Das hat eine viel größere Wahrheit als vielleicht das, was wir heute unter Wahrheit verstehen. Fernando, also Antonius, geht dann nicht aus Überzeugung, also nachdem er mit Basima nicht zusammenkommen konnte, geht er nicht aus Überzeugung, sondern eher dann aus Enttäuschung ins Kloster. Also nicht, weil er das schon als frühe Berufung immer so gespürt hat, sondern er hat mit Basima nicht zusammenkommen können, sondern findet so zu den Augustiner Chorherren dann.
Er hat nachgegeben. Seinem Onkel.
Dieser etwas frömmelnde, strenge Onkel, der im Grunde die Gegenfigur zu dem Großvater ist
auch.
Ja. Und dann bleibt er aber nicht bei den Augustiner Chorherren, dann geht er zu den Franziskanern. Warum das?
Er würde wahrscheinlich sagen, seine Lebenssünde, weil er ist ausgestattet mit einem phänomenalen Gedächtnis. Als ganz junger Mensch fühlt er sich binnen kürzester Zeit allen seinen Mitbrüdern überlegen. Und er merkt also, dass wenn er nicht dagegen steuert, bewusst und hart dagegen steuert, dann wird er ein Opfer dieser Sünde des Hochmuts. Das ist für ihn ein großes Problem, dieser Hochmut, dem er entkommen will. Also dieses Gefühl, etwas Besonderes zu sein, was er ja auch ist. Das Problem ist ja, er wirft sich eigentlich selber vor etwas, was er ist. Er hat ein außerordentliches Gedächtnis. Er ist klüger als die anderen. Er hat mehr gelesen als die anderen. Er kann besser argumentieren als die anderen. Er kann unglaublich reden, viel besser reden als alle anderen. Das heißt, wenn er gegen diesen Hochmut angeht, geht er ja gegen sich selbst an, gegen seine Person. Und dort hat er halt geglaubt, dass er unter den Fittichen der Franziskaner besser aufgehoben ist.
Also dieser Konflikt droht ihn auch fast zu zerreißen, weil er weiß, ich entkomme ihm nicht.
Ich bin so. Ja.
Also in Ihrer Novelle, da geht es um die großen Themen. Es geht um das Nichts, das alles ist. Es geht um den Hochmut. Es geht natürlich auch um Hiob. Und mit dem heiligen Antonius nähern Sie sich dieser großen Frage, wie kann Gott das Böse und das Leid in der Welt zulassen? Eine Frage, die bis heute unlösbar ist, oder?
Wir wissen, dass das Alte Testament redigiert worden ist von Redaktoren und dass man Sachen rausgenommen hat, Sachen reingenommen hat. Es gibt manche Dinge, bei denen es mich gewundert hat, dass man sie drin gelassen hat oder reingenommen hat. Oder dass man nicht rumgedeutelt hat dran, an der Figur des Jakob zum Beispiel, der ja in manchen Phasen seines Lebens so unwürdig ist und so ungerecht seinem Bruder Esau gegenüber. Dass man das trotzdem drin gelassen hat, dass er ist der Stammvater mit all diesen Fehlern, das ist großartig, dass die Redaktoren da nicht rumgedeutelt haben. Oder halt eben vor allen Dingen, warum ist die Geschichte des Hiob drin? Die Geschichte des Hiob ist ein Stachel, den kann man nicht entschärfen. Das geht einfach nicht. Alle Fragen und alle Antwortversuche, warum das so ist, sind völlig unbefriedigend, weil wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Am Beginn dieser unendlichen Qualen, die der Hiob durchmacht, steht eine Wette zwischen Gott und dem Satan. Und dafür, dass Gott auch seine Eitelkeit befriedigt haben will, dass er sagt, nein, nein, das ist nicht so, wie du sagst. Es gibt noch einen, der ist mir völlig ergeben. Und prüf ihn. Er könnte ja sagen, was du denkst, ist mir egal zum Satan. Aber nur in diesem Wettstreit zu siegen, vernichtet er das Leben und alles von ihm. Und dann am Schluss heißt es, aber Gott gab ihm nochmal neue Kinder, als ob der Verlust der anderen, als ob damit es wettgemacht wäre. Also das ist ein Stachel, der nicht zu entschärfen ist.
Auch nicht richtig zu verstehen, denn Gott wird uns da als eine Art Wettspieler gezeigt, nicht? Ja, so, der mit kompetitivem Ehrgeiz ausgestattet ist. Da wollen wir mal sehen und schlägt ein und wettet.
Eben, es wären vielleicht andere Möglichkeiten gewesen, den armen Hiob so zu quälen. Aber so offensichtlich aufgrund einer schnöden Wette, die ihm ja sogar mehr oder weniger aufgedrängt worden wird von Satan. Das ist für uns unannehmbar.
Und das erlebt oder denkt oder fühlt auch Antonius, der sich sehr von dieser Hiob-Geschichte angezogen fühlt, um sich da in seiner Klugheit auch zu erproben und das aufzulösen. Das gelingt ihm natürlich auch
nicht. Nein, es gelingt ihm nicht.
Da steckt in Ihrer Novelle jede Menge Theologie, aber nicht nur das, sondern auch Poetologie. Sie erklären die anhand des Sonnengesangs des heiligen Franziskus. Da geht es darum, dass der Dichter erst dann seinem Ziel nahe kommt, wenn er aufhört, alles sinnbildlich zu sehen, sondern wenn er die Worte und in ihrer Bedeutung voll und ganz ernst nimmt und sie Welt und Wirklichkeit werden. Habe ich das so richtig gelesen?
Ja, das ist ja so unglaublich schwierig für uns. Alle schönen, großen Dinge glauben wir nicht mehr. Alles, was in den religiösen Schriften überliefert wird, uns glauben wir nicht mehr und können es auch nicht mehr glauben. Auch der naivste Mensch, der bei uns aufgewachsen ist, kann nicht mehr an die Schöpfungsgeschichte glauben. Und deshalb meinen wir, sie sei immer nur symbolisch gemeint gewesen. Aber das ist nicht wahr. Die waren nicht symbolisch gemeint. Die waren so, wie sie sind. Und wir, weil wir diese schönen Bilder nicht verlieren wollen, dann sagen wir, das ist symbolisch oder das ist metaphorisch gemeint. An die Dinge heranzugehen oder an die Überlieferungen heranzugehen, ohne sie zu verharmlosen dadurch, dass man sagt, das ist metaphorisch. Ich habe auch Predigen gehört, was heißt, Jesus ging übers Wasser, aber das müssen wir als Metapher sehen. Warum soll ich das als Metapher sehen? Als Kind habe ich mir das genau vorgestellt. Er geht übers Wasser, manchmal streift er mit dem Fußzehen das Feuchte, manchmal nicht. Also ganz naiv. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich damit die Wirkung am größten ist, ist es nicht mehr als ein paar Zentimeter, da ist der Effekt am besten. Und dann kommt jemand und sagt mir dann, das ist nur metaphorisch zu sehen. Oder dass Jesus in den Himmel auffährt, sei nur metaphorisch. Das ist ja das, was mir vielleicht ursprünglich auch so wehgetan hat, bevor ich die Novelle geschrieben habe. Eigentlich nur ein einziges Bild. Da liegt ein Rockstar, sage ich jetzt mal mit unseren Worten, mit schwersten Schmerzen, vermutlich hat er einen Magendurchbruch gehabt, wir wissen es nicht genau, liegt dort, er ist dem Tod geweiht, er wird sterben. Er liegt in der prallen Sonne und um ihn herum stehen die Fans, 3000, und er ist ein so Bevorzugter, ein so Geliebter, von Gott geliebt, dass niemand es wagt, hinzugehen und die simpelste Nächstenliebe zu üben, nämlich einen Schatten über ihn zu halten, ihm was zu trinken zu geben, ihm seine Hand zu halten, ihm die Stirn zu wischen, sondern das wäre ein Eingriff in das Werk Gottes. Also er ist unantastbar, wie die Rockstars, er ist unantastbar und alle warten darauf, dass er jetzt in den Himmel aufgenommen wird. Und keiner unter denen hätte das metaphorisch gesehen oder symbolisch, sondern jeder hat gedacht, er wird jetzt in den Himmel und wenn man ganz still ist, hört man, wie die Tür zuklappt und dann ist er oben.
Das ist die Ambivalenz der Heiligkeit. Sie sagten gerade, heute wird alles metaphorisch, wenn jemand übers Wasser geht, auch das wird alles symbolisch von den Menschen gesehen. Vielleicht machen wir das oder viele auch so, um diese Geschichten auch ein wenig zu entschärfen, weil in ihrer Größe sind sie natürlich auch furchteinflößend, dieser Geschichten, oder?
Ja, und sie sind schön. Und wie Rilke gesagt hat, alles Schöne ist ja des schrecklichen Anfang oder so ähnlich. Wir wollen ja diese Schönheit nicht verlieren. Wir wollen sie ja in unser aufgeklärtes Leben retten, diese Bilder und diese Geschichten. Nur sie sind so sperrig, sind sie in unserem Leben. Nicht nur aus Nostalgie wollen wir sie nicht aufgeben, sondern weil sie uns ein Bild für unsere Existenz liefern, das uns anscheinend wichtig ist. Um sie zu retten und um nicht uns der Lächerlichkeit preiszugeben, dass wir sagen, du glaubst ja noch an Zauberei wie ein kleines Kind, sagen wir halt, sie sind metaphorische, sind Symbole. Soll so sein, wenn sie damit gerettet werden, soll so sein.
Kommen wir zurück zum heiligen Antonius von Padua. Kurz vor seinem Tod fragt ihn der Prior, was er, Antonius, also wünsche. Und Antonius antwortet ihm. Können Sie uns vorlesen, Herr Köhlmeier, was Antonius antwortet?
Er wünsche nichts, antwortet er. Sein ganzes Leben lang habe er gewünscht und gewünscht und gewünscht. Als wäre nicht genug, was ist. Ihm bange davor, dass wir Gott missverstanden haben. Was, wenn das Leben alles war, was er uns zu bieten hatte? Hätten wir von Anfang an das gewusst, wir wären anders damit umgegangen. Gott habe uns sogar die Freiheit gelassen, ihn zu missverstehen. Im Kern der Freiheit konzentriere sich die Zukunft. Sie ducke sich dort klein. Sie gehöre klein. Im gesunden Menschen sei die Zukunft klein. Die Zukunft müsse sein, aber im gesunden Menschen sei sie klein. Die Zukunft sei die Medizin gegen Satan. Gleiches wird mit Gleichem bekämpft. Satan ist das Es wird. Hat er sich nicht gegen Gott empört, weil er glaubte, es wird ihm gelingen, ihn zu stürzen? Gott ist der Gott der Gegenwart. Die Verheißungen müssen irgendwann aufhören. Die Gebete müssen irgendwann zu einem zufriedenstellenden Ende kommen. Sonst leben wir in Unruhe. Bläht sich die Zukunft auf, erkennen wir den Tod. Der Tod steht hinter uns, deckt unseren Rücken und starrt aus seinen leeren Ringen dorthin, wohin wir starren. Alle Zukunft hat ein Ende. Dort liegt die Heimat des Todes. So hörte der Prior den Antonius predigen.
Das sind fast die letzten Worte des heiligen Antonius. Satan, heißt es da, ist das Es wird. Ist das das Ende unseres Getriebenseins, wenn wir in der Lage sind, die Zukunft einfach sausen zu lassen, wenn wir das Gefühl haben, nichts mehr erledigen zu müssen?
Goethe nimmt es ja auf, diesen Gedanken, wo er sagt, Augenblick bleibt stehen. Das bezeichnet er als das Glück, Das heißt, ein ewiges Unglück ist immer nur alles in einem Form von es wird vor sich herzuschieben. Gleichzeitig ist es natürlich der Motor von jedem Fortschritt und ist der Motor auch von unserem Leben, der Motor aller unserer Hoffnungen und auch der Motor von allem Guten ist, es wird irgendwann einmal besser werden als jetzt. Also ganz dem Satan zuspielen wollen wir es nicht, aber vielleicht hat er gemeint, der Antonius, damit wir sollten die Zukunft erleben, wie er auch sagt, wir sollten sie klein halten. Sie ist gut, sie ist eine Medizin gegen das Böse, aber man sollte sie klein halten, Gleiches mit Gleichem bekämpfen. Nicht? Ich kann nicht die Medizin größer machen als das Gift, dann wird die Medizin selber zu Gift. So ungefähr meint er das wahrscheinlich, nehme ich an. Ich habe es mitgeschrieben, halt, wie ich ihn gehört habe, wie er gesprochen hat.
Und dann folgt seine letzte Predigt, die letzte Predigt des großen Worttromlos, wie Sie schreiben, Antonius, bevor er stirbt. Und das ist auch faszinierend und interessant, denn Sie erzählen auch von den Menschen, von einzelnen Menschen, die diese Predigt hören. Und sie hören diese Predigt ganz anders. Das heißt, die Rezeption liegt auch immer in den Erwartungen verborgen, die wir an jemanden herantragen. Besteht da vielleicht die Kunst eines Predigers, das auch offen zu lassen?
Ich habe da eine Freude daran gehabt, das zu schreiben. Erstens einmal, es sind drei nicht nur verschiedene Interpretationen einer Predigt, sondern es sind von den Zeugen, die es gehört haben, die darüber sprechen, sind es drei vollkommen verschiedene Predigten. Da hat die eine mit der anderen überhaupt nichts zu tun. Und der Antonius selber, bei dem ist es so, dass er dann, wenn er dann predigt und voll drauf ist, wie in einen Rausch gerät und er sagt dasselbe, er weiß gar nicht, was er gesagt hat. Das heißt, es gibt wirklich kein verbürgtes Zeugnis, was er eigentlich gesagt hat. Er selber weiß es nicht, weil er wie in einem Rausch gesprochen hat. Und die anderen, die als Zeugen da sind, die sagen vollkommen Verschiedenes. Das hat mir gut gefallen. Das heißt, irgendwo verpufft das Ganze zu null oder zu unendlich.
Also Sie beschreiben das auch, das könnte so ein großes Lirum Larum etwas sein, was wir gar nicht fassen können. Selbst wenn wir es jetzt wortwörtlich abgeschrieben hätten, können wir diesen Augenblick, in dem er predigt, mit all dem, was dazugehört, auch natürlich dem Charisma des heiligen Antonius, das können wir gar nicht nachvollziehen.
Also wenn ich es jetzt mal ganz rational sehe, und es gibt nicht viel über ihn. Aber wir wissen, er war Portugiese. Und wir wissen, er war in Frankreich, hat dort gepredigt. Er war in Spanien, hat dort gepredigt. Und immer vor unglaublich vielen Leuten. Er war in Italien und hat dort gepredigt. Und das kann man sagen, ja gut, dass immer die Leute ihm zugehört haben, weil er halt auf Lateinisch geredet hat. Das ist nicht anzunehmen. Die Leute, die ihm da in Padua zugehört haben, er hat auch im Vatikan gepredigt. Dort hat er Latein gepredigt. Aber dort natürlich in der Sprache dieser einfachen Menschen gepredigt, die wahrscheinlich nicht mal lesen und schreiben konnten. Und er konnte dort nicht vor diesen Leuten radebrechten, sondern er musste diese Sprache gut beherrschen, damit er so an die Seelen, an die Herzen der Leute konnte. Entweder war er wirklich ein überaus begnadeter Mann, der sich so leicht getan hat, diese Sprachen zu sprechen, oder aber es ist halt wiederum, wenn wir schon von einem Heiligen reden, das ist etwas Wunderbares. Nicht? Also es weiß niemand ganz genau, was er gesagt hat. Jeder hat eine Vorstellung von dem, was er gesagt hat, spiegelt aber seine eigene Vorstellung und er selber weiß es auch nicht. Und wir heute fragen uns, in welcher Sprache hat er eigentlich gesprochen?
Das ist das Geheimnis des Pfingstwunders. Das taucht ja auch in Ihrer Novelle auf. Nicht? Dann stirbt der heilige Antonius und am Ende, da scheinen diesem großen Wortzauberer doch die Worte auszugehen. Im Angesicht des Todes bleibt ein Windhauch, dann ein Blinzeln oder eine geblinzelte Beichte. Und wenn wir Lebens- und Liebesglück haben, bleibt vielleicht auch ein Lächeln. Antonius trifft seine Basima. Basima steht ja für das Lächeln wieder. Und das ist, Sie sagten es bereits, viel mehr als ein Traum, den er da erlebt am Ende.
Ich wollte das so schreiben, es ist nicht in einem übertragenen Sinn. Oder der große Trick ist dann immer, dass man sagt, das hatte jemand geträumt. Seit der Aufklärung hat der Traum ungeheuer an Bedeutung gewonnen, einfach deswegen, weil man alles, was rational nicht fassbar ist, dort reinschieben kann. Nein, ich wollte, dass es real ist. Nicht in einem übertragenen Sinn, dass es real ist. Wenn ein Heiliger stirbt und wenn ich schon einen Heiligen zur Hauptfigur einer Novelle mache, dann soll auch Wunderbares geschehen. Warum soll ich denn sonst über einen Heiligen schreiben?
Sie sagten, dass Sigmund Freud wäre vor der Aufklärung nicht denkbar. Also das ist ja auch sehr ambivalent, nicht, dass der Traum einerseits an große Bedeutung gewonnen hat, andererseits haben wir ihn auch als Traum dann diffamiert. Nicht? Das heißt, ihm auch Realität.
Die Aufklärung ist halt, um Sigmund Freud jetzt zu zitieren, natürlich die große narzisstische Kränkung oder mehr ein Bündel von narzisstischen Kränkungen. sei es der Galileo, sei es dann der Darwin und sei es dann Sigmund Freud, wie er selber gesagt hat, der uns die Illusion genommen hat, wir sind Herr in einem eigenen Haus. Ne?
Dagegen steht dann die Religion, dagegen steht auch der Autor, der ja nichts anderes macht, als trotzig weiterzuzaubern. Wenn Sie ein Gedicht schreiben, da liegt ein Stein am Boden und Sie schaffen es, den Stein wie einen Vogel durch die Luft fliegen zu lassen. Und das Gedicht ist gut geschrieben, dann wird der Stein ein Vogel, oder?
Ja, natürlich. Es ist in aller Kunst so. Sagen wir, die Kunst ist noch ein letzter Dinosaurier, sagen wir. Wenn auch die Kunst, also die Literatur, die Malerei, alle Künste, wenn das als ein narzisstisches Spiel aufgedeckt würde, das man wegnehmen muss, damit man vor dem aufgeklärten Geist bestehen kann, wie vor dem schlechten Gewissen, dann ist schlecht bestellt, dann hat es alles keine Bedeutung mehr. Aber ich will nicht daran glauben, dass es so ist. Warum sollte ich? Die Kunst, die blüht und die Literatur blüht und sie wird noch lange blühen.
Und das machen Sie uns auch augenscheinlich, dass wir an das Wunderbare des heiligen Antonius, dass wir nicht nur daran glauben, dass wir das auch in Ihrer Novelle miterleben können. Und das hallt auch nach. Das heißt, nochmal bei meinem Bild zu bleiben, der Stein bleibt ein Vogel nachher und wird nicht nach Gedichtende wieder zu einem Stein. Und Ihr heiliger Antonius bleibt ein heiliger Antonius. Also Sie entzaubern ihn ganz und gar nicht, sondern Sie umweben ihn mit einem ganz neuen, fantastischen Zauber. Das erlebt man in der Novelle. Michael Kühlmeier, abschließende Frage. Fehlen uns heute Prediger wie der heilige Antonius, Menschen mit diesem Charisma, dieser Leidenschaft, diesem Zweifel, mit dieser Sehnsucht nach Liebe und Gott?
Also ich habe eine große Skepsis gegenüber Charismatikern. Also da weiß ich nicht, ob man mit denen glücklich wird. Ich weiß auch nicht, ob sie es sind. Der große amerikanische Theologe und Literaturwissenschaftler Harold Bloom, der hat gesagt, er kennt in der ganzen Literatur, und er kennt sie wirklich, eigentlich nur zwei charismatische Figuren. Das ist der Hamlet und Jesus aus dem Matthäusevangelium. Wenn man das sich anschaut, diese beiden Figuren, sind es für uns Normalsterbliche schwer handelbare Figuren. Also ich glaube auch, dass der Antonius, also wie er mir begegnet ist, es auch gewusst hat. Und das ist natürlich die Verlockung, von den Menschen als Charismatiker gesehen zu werden, sehr groß ist, weil es so eine Überhöhung ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich für ihn selber schrecklich und es ist natürlich ein Gipfelpunkt von Hochmut. Und das war seine Lebenssünde, wie er geglaubt hat. Dagegen hat er angekämpft.
Vielen Dank, Michael Kühlmeier. Der Mann, der Verlorenes wiederfindet, so heißt seine Novelle über den heiligen Antonius von Padua. Lesen Sie unbedingt dieses Buch, denn es wird Ihnen Ohren und Augen öffnen und Sie werden danach die Welt anders sehen, auch weil Sie vielleicht Verlorenes wiederfinden oder weil Sie vielleicht auch wiedergefunden werden. Der Mann, der Verlorenes wiederfindet, die Novelle von Michael Kühlmeier, die ist im Hansa Verlag erschienen und sie kostet 20 €.